Warum gibt uns der Teufel keine Ruhe? Mit dieser Frage wollen wir nachgehen. Nicht einmal im Schlaf lässt er uns ruhig schlafen. Da kriegen wir Albträume, Horrorträume und so weiter, stört unsere Ruhe. Was es auch immer ist, Krisen, Katastrophen, das sind alles Anfechtungen. Eigentlich treffen sie uns gar nicht so groß, berühren uns nicht, aber trotzdem, wir haben großen Kummer. Da fangen wir an, nachts Briefe zu schreiben, bekommen Zweifel und so weiter. Warum gibt uns der Teufel keine Ruhe? Was ist das Problem? Ja, hast du gehört von dieser Anspielung? Er möchte nicht, dass du heiß wirst. Er möchte, dass du lau bleibst. Und dass du schön, du darfst nicht Heide werden. Er mag keine Heiden, aber laue. Laue, die gefallen ihm am allerliebsten. Warum müssen wir uns so plagen? Das ist also ein paar Fragen, die ich so stelle als Ausgangspunkt. Warum werden wir immer wieder angegriffen? Oder müssen mit uns bestimmte Dinge konfrontieren, auseinandersetzen? Kriege ich nie Ruhe? Kriege ich nie Frieden? Warum muss ich ständig kämpfen und mich immer durchsetzen und behaupten und verwirklichen? Warum geschieht es guten Menschen so viel Schlechtes? Warum geschieht guten Menschen so viel Schlechtes? Gott sieht dein Herz, und das will ich vielleicht so sagen, dass du ehrlich meinst. Gott sieht dein Herz, dass wir alle, egal wo wir stehen, egal was wir machen, Gott meint es wirklich gut mit uns, und er sieht, wie wir wirklich sind. Er sieht deinen guten Willen und er sieht dein Unvermögen. Er sieht das, er kennt das. Er sieht dein Verlangen. Diese Woche habe ich noch eine Botschaft gehabt, bevor ich hier weiter reingehe in dieses Thema. Er hat mich so tief getroffen. Aus Matthäus 15, Vers 13. Alles, was mein Vater im Himmel nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Alles, was mein Vater im Himmel nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Alles, was nicht vom Heiligen Geist gewirkt ist. Alles, was nicht durch Jesus gewirkt worden ist, wird ausgerissen werden. Und in unserer Umgebung wächst so viel Ungöttliches. Sogar in der Gemeinde. So viele Menschen kommen und gehen, die Gott nicht gepflanzt hat. Die eigentlich hier nichts verloren haben. Die irgendwie reingekommen sind. Es gibt so viele Menschen, die haben sich bekehrt, aber nicht durch den Heiligen Geist bekehrt, sondern irgendjemand hat sie hergestellt. Knie dich hin, fall die Hände. Ich werde nie vergessen, wie eine Frau, ich mache einen Hausbesuch und sie ist gläubig, kommt in die Gemeinde und er nicht. Hugo, Pastor ist hier, Hände falten, Augen schließen, wir beten. Kein Wunder, dass der Hugo nie Christ wird. Und wenn er Christ wird, dann nur aus Gefälligkeit zu dieser lieben Schwester. Hugo, Hände falten. Ich werde nie vergessen, so massiv. Diese Bekehrungen, die nur aus Gefälligkeit geschehen, die halten nicht lange. Oder ich habe ganz am Anfang in der Gemeinde, als ich junger Christ war, da in der Gemeinde, wo ich war, in Bayern, da war ein hübsches Mädchen oder junge Frau, sehr hübsch, talentiert, begabt und alles und fähige Schwester in Christus, eine liebe Schwester, die den Heiland lieb gehabt hat. Die wollte nur einen Mann haben, der Gott dient, der Gottes Weg geht. Und da war ein Mann, da hat sie irgendwo gesehen, sie verfolgt, in die Gemeinde verfolgt, hat sich an sie rangemacht. Sie hat gesagt, nein, also du bist nicht bekehrt, also ich möchte mit Ungläubigen nichts zu tun haben, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und was passiert so alles? Also sie ist in der Gemeinde, sie ist treu. Und dann, sie sagt, ich will mit Ungläubigen nichts zu tun haben, du bist nicht bekehrt, du bist nicht getauft, du bist nicht in der Gemeinde und so weiter. Der hat alles mitgemacht, was man machen musste, um in der Gemeinde zu sein. Und dann sagt er, und jetzt könntest du mich heiraten, jetzt bin ich soweit. Werde ich nie vergessen, dass ich war junger Christ in der Gemeinde, das miterlebt. So, und die hat geheiratet. Aber der Mann war zum letzten Mal in der Gemeinde, als er dann nach der Hochzeit war er zum letzten Mal in der Gemeinde. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Und die Frau hat die Hölle zu Hause durchgemacht. Betrogen. Alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen. Also da ist so vieles, was Gott nicht gepflanzt hat. So viel Menschliches, so viel Unbiblisches, Unchristliches und Ungöttliches. Und wir müssen darauf achten, ist es vom Herrn? Egal, was es passiert. Weissagung, Heilung. Es gibt so viele Heilungen, die werden dir zugesprochen, aber die waren nicht vom Herrn. Deshalb ist auch nicht gesund geworden. Du hast es ehrlich gemeint, aber Gott hat dich gepflanzt. Es kam nicht von oben her. Du bist betrogen worden, hereingelegt worden. Und deshalb Anfechtung. Der Teufel versucht uns reinzulegen. Zu Jesus sagte, das sind Steine, lass die Steine zu Brot werden. Anfechtung. Du bist manipuliert worden. Das hat nicht Gott gepflanzt. Das ist manipuliert. Wie oft haben wir Dinge getan, die hat uns Gott nicht gesagt und wir haben uns hinterher geärgert, sind aufgebracht worden. Warum? Du wirst in Anfechtung hineingeraten und der Anfechtung erlegen, nachgegeben. Alles, was Gott nicht gepflanzt hat, ist Anfechtung. Ficht uns an, greift uns an. Und dann ist noch die alte adamische Natur, die alten adamischen Keime, Viren, Genen da in uns. Die müssen ausreifen, damit man rausreißen kann. Lasset beides wachsen, Weizen und Unkraut, sagt der Herr Jesus. Und weißt du, diese adamischen Keime und Viren und Genen und Bazillen, das ist unser Eigenwille, mein Ich. Das Ich muss ausreifen, um ausgerissen werden, dieses ungöttliche Ich. Deine Fehler müssen ausreifen, um ausgerissen zu werden. Alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das von selbst wächst, ohne Gottes Sendung und Gottes Auftrag. Und Gott erlaubt es, dass das geschieht. Hat es nicht verhindert. Manchmal stehe ich da und sage, Gott, warum hast du es nicht verhindert? Hättest du eine Blockade ziehen können, einen Zaun ziehen können, eine Tür zumachen können und dann hätte ich meine Ruhe gehabt. Nein, er lässt das alles ausreifen. Er bewahrt uns nicht vor der Gefahr und Anfechtung und verhindert es nicht. Es ist schwer zu verstehen, Gott zu verstehen. Wir haben gestern über Gott gesprochen. Es ist sehr schwer. Gott ist so unverständlich für uns. Warum macht er das, was er macht? Warum liest Gott das zu? Du hast dich vielleicht über Gott selbst gewundert. Ich habe gestern erzählt, in Rumänien hat einer Gott angezeigt und vors Gericht gebracht und angeklagt. Ich bin getauft worden, ich bin in die Kirche hineingekommen und alles, was mir die Priester versprochen haben, das ist nicht in Erfüllung gegangen. Jetzt sitze ich im Gefängnis, für 20 Jahre ist im Gefängnis verurteilt worden. Ich bin zum Mörder geworden, Gott angeklagt. Warum hat er es nicht verhindert? Warum hat Gott es nicht verhindert? Warst du nicht schon öfters so über Gott erstaunt und entsetzt? Und nicht nur über Gott, sondern vielmehr über dich selbst, was noch in dir so alles drin ist. Drück mal eine Tomate und du wirst sehen, wie schnell sie explodiert. Dass es gerade mir passieren musste, diese Sache. Nein, mein Gott, warum hast du nicht verhindert, dass es gerade mich erreicht und mich getroffen hat? Und manche glauben, und das ist das, was wir glauben, als wir müssen auch von diesem Unkraut befreit werden. Manche glauben, wenn du an Gott glaubst, es geht alles glatt. Alles ist reibungslos und so weiter. Da gibt es keine Anfechtung, keine Probleme. Und weißt du, ich habe selber Evangelisten gehört, ich habe selber sogar das geglaubt und sogar manchmal, und Gott möge es mir vergeben, selber sogar gepredigt. Wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme. Keine Sorgen, keine Kämpfe, keine Anfechtungen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Da fangen erst die Kämpfe an. Da beginnt, da hebt die Not erst an. Denn das ist Erlösung. Gott will uns rausholen aus dem ganzen Unkraut und Gestrüpp. Und manche glauben, also wenn du an Gott glaubst und richtig glaubst und bekennst und proklamierst und so weiter, da gibt es keine Spannungen, darf nichts Negatives passieren. Und dann kommt so Hiobs Erlebnis, so ein Schock. Was habe ich falsch getan? Nicht einmal in kühnsten Träumen kam mir die Idee, dass mir so etwas passieren könnte. Wir haben gehört vom Satan. Ich finde es ganz gut. Umgekehrt, wie der das so macht, von hinten rum. Anfechtungen sind immer vom Teufel. Hiob Kapitel 1, Vers 8. Anfechtungen sind immer vom Teufel. Wenn du eine Anfechtung hast, die kommt nie von Gott. Und ich drehe den Beweis an. Paulus sagt, Satan schlägt mich mit Fäusten. Weißt du, was das ist? Das musst du erlebt haben zuerst einmal. Die Bibel sagt, Gott versucht niemand. Jakobus, wir werden nachher noch lesen die Stelle. Gott versucht niemand. Gott lässt es zu, Versuchung. Gott lässt es zu, Krankheit. Gott lässt zu, die Not. Und Gott lässt das alles zu. Aber Gott versucht niemand. Er verhindert es manchmal nicht. Und er weiß, warum er es nicht verhindern muss. Weil was mein Vater nicht gepflanzt hat, das muss ausgeraubt werden, das muss raus. Das muss sich zu erkennen geben. Das muss sich outen. Und manchmal ist es so, dass du nicht genau weißt, ist das Gott oder ist es nicht Gott? Dieses Weizen und Unkraut, was wir in der Bibel lesen am Anfang, weißt du es nicht genau. Dieses Unkraut und Weizen sieht genau gleich aus. Erst wenn es ausgereift ist, erst bei der Ernte merkst du, dass da was nicht stimmt. Es ist genauso wie der Vogel Kuckuck. Kennst du diese, was der macht? Weißt du, da wird irgendwo so ein Kuckucksei gelegt. Und dieser Kuckucksei wird ausgebildet und das erste, nachdem er aus dem Ei geschlüpft ist, das erste ist, schmeißt er alle anderen raus aus dem Nest. Das ist Kuckuck. Und zuerst muss der Kuckuck raus. der bei dir, bei mir, bei uns ist. Diesen Kuckuck, den der Teufel irgendwo uns ins Nest gelegt hat. Gott lässt es zu. Er verhindert es nicht, dass bestimmte Dinge passieren. Aber weißt du, was Gott dann sagt zu dem Teufel, als die Geschichte mit dem Hiob beginnt? Taste seine Seele nicht an. Alles wird angegriffen. Dein Geist wird angegriffen, dein Geld wird angegriffen, deine Gesundheit wird angegriffen, deine Familie wird angegriffen, dein Pferd wird angegriffen, dein Auto wird angegriffen, dein Esel wird angegriffen, alles wird angegriffen, aber die Seele darf nicht angetastet werden. Wir sehen, dass die Seele Gott heilig ist, weil er den Menschen die Seele gegeben hat. Die wahren Gründe, warum ich angegriffen werde, weiß nicht einmal ich selbst. Warum gerade mir das passieren musste? Weißt du, Gott ist der, der an uns arbeitet. Er ist der Töpfer, der Former, der uns formt. Und er weiß, was in den Menschen noch drin steckt. Ich weiß oft nicht, was in mir noch drin steckt. Weißt du, was in dir noch drin steckt? Dass du plötzlich so ärgerlich werden kannst, so wütend sein kannst, so explodieren kannst. Das hätte ich also von dieser frommen Schwester nie gedacht. Von dieser frommen Bruder nie gedacht. Was so in uns drin steckt. So an Machtgelüste. Steckt in dir keine Machtgelüste? Willst du nicht wichtig genommen werden? Willst du nicht geliebt werden? Wir brauchen immer Streicheleinheiten. Stolz und Einbildung steckt in uns noch drin. Oh nein, ich bin so demütig. Liegst die ganze Zeit auf den Knien vor dem Herrn. Aber da muss nur irgendjemand eine dumme Sache sagen und schon explodieren wir. Wir bilden uns so viel ein. Dann, was ist meine wahre Bestimmung? Und deshalb, weil es um unsere Bestimmung, unsere Berufung geht. Gott weiß, denen, die ihn lieben, wir brauchen diese Sachen. Was um uns herum passiert, passiert nicht in einem luftleeren Raum, in einem Vakuum. Was um uns herum passiert, das hat einen ganz bestimmten Zweck. Gott hat alles unter Kontrolle. Jede Kleinigkeit, das ist nötig. Die Lektion ist nötig. Dieser Prozess ist nötig. Wenn unsere Seele richtig steht, brauchen wir vor nichts Angst zu haben. Was uns begegnet, was uns passiert, uns dient alles zum Besten. Es wird zu unserem Vorteil sein. Die Frage ist, warum müssen Christen so viel leiden? Warum müssen sie so lange warten? Warum passiert so bei uns gar nicht so schnell, wie wir es gerne hätten? Warum müssen Menschen einfach so vieles hinnehmen, akzeptieren und sagen, ich kann das Ding nicht verändern, es tut mir leid. Auch als Christen, wir müssen ehrlich werden. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir als Christen ehrlich werden. Weiß ich nicht, kann es nicht erklären. Kann dir auch nicht sagen, warum. Wir müssen zuerst mal Gott richtig kennenlernen. Und Gott heißt, ich bin, der ich bin. Akzeptiere mich so, wie ich bin. Akzeptiere das, was ich tue, dass es richtig ist. Und es wird immer gut werden. Ich bin, der ich bin. Anfechtung geschieht, und das ist der Grund der Anfechtung. Ich gerade zwischen zwei Fronten, Gott und der Teufel. Und ich stehe dazwischen, Gott und der Teufel. Und wenn du diese Zusammenhänge siehst, du stehst nicht in einem Vakuum im leeren Raum, nein, du gerätst zwischen zwei Mächte. Der kalte Krieg ist da, und das wird fest weitergerüstet, sowohl auf der Seite Gottes, als auf der Seite des Feindes auch. Und jetzt heißt, die Position, die Entscheidung treffen, oder die Position beziehen. Satan, er macht uns unsere Segnungen, die wir als Menschen haben, streitig. Das gehört ihm nicht, das verdient er nicht, er ist nicht würdig dessen. Du siehst Vater oder Allmächtiger oder Herrgott oder wie er auch immer Gott anspricht. Du siehst, er hat alles verspielt, er hat alles verloren, er ist alles Sünder. Der ist nicht wert der Segnungen, nimm ihn weg. Er ist der Ankläger, der Verpetzer. Und jetzt Jakobus Kapitel 1. Vers 12 und folgende Verse. Weißt du, wenn du Anfechtungen hast, eigentlich solltest du nicht traurig sein, wenn du Anfechtungen hast. Eigentlich solltest du nicht Depressionen bekommen, wenn du Anfechtungen hast. Lies Jakobus Kapitel 1 von Vers 12. Gesegnet ist der Mann oder die Frau. Gesegnet bist du. Wie heißt in der Volksbibel? Jakobus 1, Vers 12. Jakobus 1, Vers 12. Gesegnet ist der Mann, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Also gesegnet ist der Mann, die Frau, der Mensch. Wenn er auf Probe gestellt wird und die Probe besteht. Hast du es gefunden? Wie heißt es? Laut. Amen. und so durchzieht, wie es Gott gefällt. Das ist eine Übersetzung für junge Leute. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Gesegnet ist der Mann, also der die Probe besteht und durchzieht und das Ziel erreicht. Also Prüfungen sind so wichtig. Anfechtungen sind Prüfungen. Und dann lese ich weiter. Wenn ein Mensch in Versuchung geführt wird, darf er nicht sagen. Hörst du, was du nicht sagen? Du musst aufpassen, was du sagst. Was du redest, wenn du in Versuchung bist. Dein Mundwerk. Du musst den Zaum legen, zukleben oder Schloss und einen Riegel vorlegen. Vor deinem Mund steht in den Sprüchen einmal drin. Wenn ein Mensch in Versuchung oder Anfechtung geführt wird, darf nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Gott hat das zugelassen. Die Bibel sagt hier weiter, Gott kann nicht zum Bösen verführt werden und er selbst verführt keinen. Es sind die eigenen Wünsche. Und jetzt, das ist, was dich verführt. Das ist, was dich anficht. Das ist, was dich angreift. Es sind die eigenen Wünsche, die den Menschen ködern und fangen. Wir haben ja erzählt, jemand kommt und sagt, also, da musst du erstmal der Teufel aus mir raus. Weißt du, was der Mensch braucht? Zuerst mal eine Trachtprügel. Und dann ist der Teufel draußen. Weißt du, der Teufel sitzt hier drin im Herzen fest. Tatsächlich festgefressen. Und man muss dieses eigene Ego, dieses Stolz, diese Arroganz, diese Einbildung aufgeben. Hier heißt es hier, es sind die eigenen Wünsche, die den Menschen ködern und fangen. Wenn einer ihnen nachgibt, wird seinen Begehren gleichsam schwanger und gebiert Sünde. Und wenn die Sünde auswächst, frisst sie einen zum Tode. Frisst sie einen auf. Also, hier drin. Und jetzt kommt's. Anfechtung. Wo kommt die Anfechtung? Die Anfechtung kommt nicht, weil es in der Luft stinkt. Oder die Umweltverschmutzung. Die Anfechtung kommt nicht durch Medien. Die Anfechtung kommt hier aus dem Herzen drin. Aus dem Herzen. Die Versuchung, die Anfechtung ist in uns. Und ich möchte, dass du das merkst und wenn du das begriffen hast, die Anfechtung, die Versuchung, der Teufel, das Böse, erlöse uns von dem Bösen, das gilt, erlöse von dem, was in mir noch drin steckt, vom Unkraut, von adamischen Keimen oder von der Eva-Natur noch, der alten Eva. Die neue Eva ist okay, aber die alte Eva. In uns sitzt der Teufel, in uns sitzt Rebellion. In uns sitzen die ganzen Machtgelüste, immer dominieren, immer herrschen wollen, immer regieren, kommandieren. In uns finden die Angriffe statt, innen drin. Da ist die Hölle oder der Himmel. Die Ängste sind in uns drin. Die Ängste sind nicht irgendwo außenrum. Ich habe Angst. Du sagst es schon, ich habe Angst, ich besitze Angst. Die Angst besitzt mich. Die Wünsche, die sind in uns. Die Träume, die Sünde. Der ganze höllische Komplott, aber auch die ganze Herrlichkeit Gottes. Beides ist in uns. Und ich treffe die Entscheidung, den oder den. Gott oder das andere. In uns ist das Durcheinander. Jetzt bin ich total durcheinander. Jetzt weiß ich nicht mehr was. Und ich komme nachher noch auf ein paar Beispiele, um euch zu helfen. Wir führen einen Kampf innen drin. Der Zweifel ist in mir, die Unsicherheit, der Unglaube. Alles steckt in mir drin. Das ist nicht, was der Prediger erzählt. Ich will nicht glauben. Es geht, alles spielt sich in deiner Seele ab, in deinem Inneren, in deinem Herzen. Diese Woche hatten wir von der Leere. Wer erfüllt das Vakuum deines Herzens? Von wem und von was bist du schwanger? Wenn wir leer sind, und das ist der Moment, wenn wir leer sind, greift uns der Teufel an. Da tobt die Hölle um uns. Da kommen die sieben anderen Geister, die das Haus bestürmen, wovon uns die Bibel sagt. Wenn das Haus leer und nicht bewohnt ist. Das Problem, warum du Anfechtungen hast, ist nicht, weil Gott nicht da ist, sondern weil du nicht voll des Heiligen Geistes bist. Wenn wir voll von Gott sind, von der Herrlichkeit Gottes sind, dann wird der Teufel sich nicht trauen, nicht einmal anzuklopfen bei dir. Lass sie in Ruhe, haben wir in diesem Spiel gehört. Oder in diesem Vortrag. Lass sie in Ruhe. Die alles den Herrn machen lassen. Der Teufel wartet, und da kommen die Anfechtungen, wartet, bis du hungerst. Bei Jesus war es so. Und bei dir auch. Bis du eine Sehnsucht, ein Verlangen hast und denkst, jetzt habe ich das nicht und so weiter. Bis du mehr willst, bis du unzufrieden bist. Er wartet so lange, bis du verletzt bist irgendwo. Weißt du, es gibt die Schläfer. Wir kennen ja von dieser Terroristenfahndung. Und diese Schläfer sind so lange friedlich, ruhig und tun dir nichts Böses, bis sie merken, jetzt ist der richtige Moment. Jetzt ist resigniert er, jetzt ist er mutlos, jetzt ist er ausgebrannt, jetzt ist er, hat er sich verausgabt, jetzt ist er, hat er sich ausgetobt, jetzt hat er nichts mehr, die Luft aus, Munition verschossen, jetzt. Wir haben diese Woche auch das Wort gehabt vom David betrachtet, warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warum? In mir. Die Seele ist betrübt in mir. Trübsinn kommt, bricht auf, wenn die Seele verhungert, wenn die Seele unterernährt wird, wenn wir uns aufgeben, wenn wir müde werden, wenn wir nicht mehr kämpfen wollen. Und weißt du, das Problem beim David war, in 1. Samuel 27 kannst du nachlesen, das Problem beim David war, ich werde doch einmal eines Tages in die Hände des Sauls fallen. Der hinter mir her ist, schon Jahre, Jahrzehnte hinter mir her ist, ich werde doch in die Hände des Sauls fallen. Problem war noch beim David, Samuel war gestorben, als er das sagte. Samuel war tot, er hatte keinen Propheten mehr gehabt, keinen Halt mehr gehabt, keine Offenbarung mehr gehabt. Konnte niemand mehr fragen, Gott, wie geht's jetzt weiter? Konnte zu niemand mehr hinlaufen. Der Priester war tot, oder der Prophet war tot, Samuel. Und jetzt sagt er, ich könnte, jetzt habe ich keinen Rückhalt mehr. Der Teufel greift uns an, wenn du keinen Rückhalt mehr hast. Wenn niemand mehr hinter dir steht. Und das ist ganz arg wichtig. Nicht nur, wer vor dir steht, es ist nicht so wichtig zu wissen, mit wem du zu tun hast, sondern es ist viel wichtiger zu wissen, wer steht hinter mir. Wer steht hinter dir? David hat keinen Rückhalt mehr gehabt. Und da wechselt er die Fronten. In 1. Samuel Kapitel 27, Vers 1 und folgende Verse. David war sich da klar darüber, dass er eines Tages doch dem Saul noch in die Hände fallen könnte. Du siehst es, er hat nicht gesagt, ich falle, ich werde fallen, ich könnte fallen. So beginnt Anfechtung. Ich könnte, sagt er sich, ich könnte fallen. Ich könnte versagen. Ich könnte krank werden. Ich könnte sterben. Ich könnte arm werden. Ich könnte. Es ist besser, sagt er, wenn ich bei den Philistern Schutz suche, denn ich bin von Saul nicht, vor Saul nicht sicher. Und solange ich in Israel bin, wird er nicht aufhören, nach mir zu suchen. Und darum ging David mit 600 Mann über die Grenze. Ich muss vorstellen, wenn er allein rübergelaufen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber mit 600 Mann, da kommt er eine ganze Kolonne und sagt, König, wir wollen zu dir kommen. Man könnte. Und das ist, wie der Teufel mit uns argumentiert. Du könntest krank werden, könntest fallen. Es könnte was passieren. Die ganzen Versicherungen arbeiten so. Weißt du, da sicherst du dich nach allen Fronten ab. Es könnte. Satan arbeitet immer mit Hypothese und Vermutungen. Auch beim Hiob. Hiob, sein ganzes Problem hat Hiob nur verursacht. Du sagst, der Teufel hat es gemacht. Der Teufel hat zugelassen. Aber das Problem beim Hiob war, Hiob bringt ein extra Opfer. Seine Söhne machen eine Fete, egal was da war, vielleicht Geburtstagsfete oder eine große Beute gemacht oder Ernte gemacht oder irgendein Fest gefeiert. Und dann geht der arme Hiob, ich sage jetzt arme Hiob, weil er Gott nichts zutraut. Und dann bringt er so Gott ein Opfer. Ja, meine Jungs, die könnten eine Dummheit machen. Oh Herr, nimm dieses Opfer an. Oh, meine Jungs, du weißt, wie Kinder halt sind. Die machen Blödsinn, die flippen aus oder die benehmen sich unmöglich, die könnten eine Sünde machen. Herr, ich möchte jetzt für meine Kinder beten und ich möchte meine Kinder in deine Hände legen. Beschütze meine Kinder, dass sie dort, wenn sie jetzt dieses Fest machen, ich kann nicht dabei sein, ich kann auf sie nicht aufpassen und sie behüten und so weiter. Aber Herr, behüte du meine Kinder. Und das war aus Sorge, aus Angst vor seinen lieben Kindern, hat er die Tür für den Teufel geöffnet. Und dann sagt Hiob, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Das ist die Einleitung zu der Geschichte. Du musst dich aufmerksam lesen. Und deshalb, Geschwister, es ist schon gut und richtig, für seine Familie zu beten. Aber wenn wir aus Angst beten, und alles, was aus Angst geschieht, ist schon Einfallstor für den Feind. Muss kein Zauberer sein und kein Wahrsager sein. Das sind schon Einfallstore. Angst ist ein Einfallstor für den Feind. Es könnte, und David sagt und stellt sich vor, ich könnte abdriften. Ich könnte ausrutschen. Ich könnte das und das werden. Deshalb der wahre Kampfplatz ist hier drin. Was glaubst du? Was sagst du? Und so weiter. Wir haben bereits verloren. Brauchen wir gar nicht mehr weitermachen, wenn wir sagen, ich könnte. Wenn wir zurück wollen. So wie die Israeliten aus Ägypten rausgekommen und sobald eine Schwierigkeit kam, das ist das typisch fürs Volk Gottes. Sobald Probleme auftauchen, lass uns zurück nach Ägypten gehen. Da haben wir unseren Knoblauch, unseren Kümmel gehabt, unseren Schutz gehabt. Nach Ägypten. Immer wieder zurück wollen, wo man herkommt. Und dann haben wir schon verloren. Es gibt Rückschläge. Wir können nicht in das gelobte Land gehen, als die Kundschafter kamen und berichteten, das Land ist schön, aber, wenn der Feind es fertig bringt, uns von der Familie Gottes zu trennen, von der Gemeinde, von der Verbindung zu Gott zu trennen, haben wir verloren und hat er gewonnen. Wenn wir den roten Faden Gottes in unserem Leben verlieren, die Spur Gottes verlieren, dass er alles in seiner Hand hat, wo wir das nicht mehr glauben können, auch in der Krise, auch in der Gefahr, wenn wir nicht mehr glauben können, Gott hat alles unter Kontrolle, haben wir schon verloren. Gesegnet ist der, der die Versuchung übersteht. Oder wie war es bei dir? Vollendet. Durchzieht. So durchziehen, wie es Gott gefällt. Ziehst du dein Leben so durch, wie es Gott gefällt? Alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird er ausreißen. Satan sitzt auf der Lauer. Weißt du, in der Bibel, da lesen wir, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber das ist nicht der Löwe, der dich frisst. Dieser Löwe, der so brüllt, markiert nur sein Revier, das ist der Vaterlöwe. Die Löwinnen jagen. Und weißt du, wie die Löwinnen, die sitzen da im Wasser und die gucken zu. Die gucken ganz genau zu beobachten, welches Tierchen lahmt, welches Tierchen hinkt, welches Tierchen nichts pariert, welches Tierchen nicht zur Herde hält. Und dann versuchen sie, ganz raffiniert, nachher so abgesprochen, einfach das zu isolieren. Und wenn der Teufel es fertig kriegt, uns von Gott zu isolieren, und alles, was Gott heißt, Gottesdienst, Gemeinde, wenn der Teufel das fertig kriegt, hat er uns gewonnen, braucht man nicht mehr weitermachen. Kann man schon gleich die Flügel strecken und sagen, ich ergebe mich. Warum läufst du noch weiter? Satan ist auf der Lauer. Ganz still, beobachte dich, lässt andere durchlaufen, aber das Kranke, das Schwache, das Arme, das schnappt er sich. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, wie die Dämonen arbeiten. Die wollen uns stehlen, was Gott uns gegeben hat. Die sind auf Lauer, die warten uns. Sie haben ihre Behausung verlassen, diese Dämonen. Und der Teufel hat nichts, überhaupt nichts. Das hat er nicht gesagt. Peter, das hast du nicht gesagt, dass er überhaupt nichts hat. Dass er ein Bettler ist. Dass er die Behausung verloren hat. Alles, was der Teufel besitzt, hole sich bei den Kindern Gottes. Der hat sonst nichts. Der ist ein Dieb, ein Räuber, ein Mörder, so sagt uns die Bibel. Der hat kein Leib, deshalb stiehlt er uns. Deshalb lässt er Geschwüre aufkommen, damit er uns schneller kriegt. Er hat keine Bleibe, kein Zuhause. Deshalb stiehlt er unser Geld, weil er kein Geld hat. Weiß nicht einmal, was Geld ist. Der Partner hat keinen Sex. Deshalb zerstört er alles, den Sex bei anderen Leuten, macht alles kaputt. Bei anderen Leuten, damit er glücklich ist. Ach, jetzt haben wir. Und so weiter. Er hat keine Liebe, keine Freunde, keine Freude, keinen Frieden, nichts hat er. Er holt sich alles nur bei Kindern Gottes. Deshalb bringt er das Ganze durcheinander in dieser Welt, weil der Teufel nichts hat, das muss er sich dort holen bei den Kindern Gottes. Er hat keinen Erfolg, hat kein Herz, nichts, kein Leib. Sie haben die Behausung verlassen. Keine Anbetung. Deshalb greift Satan uns an, weil wir in den Fronten geraten sind. Und er greift uns da an, wo er Anrechte an uns bekommt. Und jetzt komme ich zu einem praktischen Teil, wie überwinde ich die Anfechtungen. Und zuerst einmal fange ich an damit, gib dem Teufel keine Anrechte, keine Angriffsflächen. Martin Luther hat einmal gesagt, ich kann nichts dafür, wenn Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann etwas, dass sie Nester draus bauen. Als ich mal in Kopenhagen war, wir haben sowas noch nie erlebt, da waren die Vögel von der Stadt, die sind auf die Menschen draufgesprungen und einfach für ihr Nestbau Haare gezupft. Die Leute schrien auf der Straße, verrückt, das musst du sehen. Aber das ist Anfechtung. Und die waren so frech, die haben keine Angst gehabt vor den Menschen. Wir können nichts wenn sie rüberfliegen. Du kannst also einen blöden Gedanken, und ich muss vielleicht eines sagen, Anfechtung ist keine Sünde. Vielleicht, dass wir uns richtig verstehen. Anfechtung, so, ja, dass so ein Vogel da drauf kommt, ist keine Anfechtung. Problematisch wird, wenn der Vogel dein Nest baut. Wenn dieser Gedanke festsitzt. Wir sehen, was Anfechtung ist, und der Teufel begegnet der Eva im Garten und sagt: Eva, guck mal, ist die Frucht nicht wunderbar anzusehen? Guck mal hin, ein bisschen näher ran. Schau das mal ein bisschen an. Oh, das ist tatsächlich. Und die Eva schaut extra hin. Weißt du, wenn du einen Apfel einmal gesehen hast, oder was es auch war, weißt du, das ist keine Sünde. Aber hinzugehen und genau nachzugucken, was das war, und dann sagt der Teufel, und das schmeckt noch so gut. Und das macht noch klug, die Leute. Und das macht sie Gott gleich. Das soll ich jetzt probieren jetzt. Jetzt sollte ich drauf reinfallen. Jetzt sollte ich nehmen. Und mich sieht ja niemand. Und weißt du, wie die Eva fällt? Wenn der Adam dabei gewesen wäre, hätte Eva nicht versagt. Eva hätte nicht versagt, wenn der Adam dabei gewesen wäre. Warum? Gott hat zu Adam gesagt, du sollst nicht essen. Die Eva hat erst in zweiter Generation es gehört. Deshalb das große Problem mit Anfechtung, es sind nicht die in der ersten Generation, sondern die so hintenrum gehört. Gott hat uns gesagt, Eva, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur die zwei da nicht. Und das hat Adam der Eva erklärt. Und die Eva hat es verstanden. Aber dann war die Eva allein, und der Teufel stellt eine so hinterlistige Frage: Sollte. Er wollte ja nur diskutieren. Deshalb noch eins, Peter, es war gut, dass du das gemacht hast. Aber wir sollten mit dem Teufel nicht diskutieren. Uns in kein Gespräch einlassen. Der ist ein raffinierter, ein gewichster, ein mit allen Wassern gewaschener. Und er hat immer noch scharfe Argumente und sagt, das kommt noch, warte mal. Ich habe noch was, kommt was noch Schärferes. Und er sucht Angriffsflächen. Die negativen Geister oder Gedanken greifen Leute an. Und wir werden geschwächt. Und jetzt pass mal auf. Und immer wenn wir schwach sind, immer wenn wir hungern, ist ein Einfallstor für den Teufel, für die Anfechtung. Nicht, dass du jetzt gesündigt hast. Weißt du, aber der Teufel kommt, wenn du geschwächt bist. Nur Geschwächte werden angegriffen. Denk an die Natur. Und du hast genug Naturfilme schon gesehen in deinem Leben. Weißt du, wenn das geschwächte Tier, und das wird einfach entsorgt dann auf diese natürliche Art und Weise. Raubtiere greifen nur geschwächte Tiere an. Nur Geschwächte. Gesunde Tiere, die können gut laufen und die können sich gut wehren. Und die kommen mit dem Leben davon. Wenn dein Körper, und jetzt komme ich, wenn dein Körper geschwächt ist, wirst du angegriffen. Du musst die Tablette nehmen, die Spritze nehmen, die Bestrahlung. Und weißt du, du hast nur noch von 7 Tagen bist du 8 Tage beim Arzt. Wie macht man das? Das weiß ich auch nicht. Wenn der Körper schwach ist, werden wir angegriffen. Wenn dein Geist geschwächt ist, wirst du angegriffen. Nur genervte, gestresste Menschen werden angegriffen. Nur genervte und gestresste Menschen werden angegriffen. Nur Verletzte werden angegriffen. Wenn du irgendwo eine Verletzung hast und die nicht ausgeheilt ist, du wirst angegriffen. Frauen werden in den Wechseljahren angegriffen. Männer in Midlife-Krisis. Jeder wird irgendwo angegriffen. Immer in so Schnittpunkte des Lebens, da wird man angegriffen. Pubertät, gerade in der Pubertät wird man so stark angegriffen. Dann, wenn man ins Leben hinausgeht, als junger Mensch. Weißt du, eigentlich denkt man nicht mehr dran. Aber gerade in diesen Momenten, wo man sich etwas Neues vornimmt, da kommt der Lehrmeister der Hölle. Und versucht uns zu belehren. Die Schläfer. Plötzlich kommen die Schläfer hoch. Satan greift uns immer an. Wenn wir nicht komplett in Gott sind, ganz Gott hingegeben sind, wenn wir irgendwo Kompromisse gemacht haben in unserem Leben, faule Kompromisse, Gefälligkeiten, wenn wir dem Teufel irgendwo mal irgendwie so beiläufig, das hat er nie vergessen, den kleinen Finger gegeben hat, er hat sich das gemerkt. Oder wenn er irgendwo dir geholfen hat, ganz besonders wenn du so bei Geistheiler gewesen bist oder hypnotisiert worden bist oder Hypnose oder irgendwelche andere Dinge, auch Narkose gehört dazu, weil du gar keine Kontrolle hast über deinen Geist. Du kriegst es alles mit, aber merkst es nicht mal. Wenn wir nicht voll des Heiligen Geistes sind, da kommt er in diesen Momenten. Wenn Flüche über unser Leben ausgesprochen worden sind und wir diese Dinge ernst nehmen, oder wenn wir uns festgelegt haben über das und das und das und es nicht widerrufen haben. Geschwister, es ist ganz arg wichtig, wenn wir irgendwo uns festgelegt haben. Also, ich möchte Schuhputzer werden. Und dann wundere dich nicht, wenn du dann schließlich doch Schuhputzer geworden bist. Festlegung. Oder ich werde nie gesund werden. Das ist eine Lüge vom Teufel. Oder wenn der Arzt sagt, sie können nie mehr gesund werden, wandelt nicht im Rat der Gottlosen, Psalm 1. Das sagt der Doktor, auch wenn er noch so intelligent ist. Er sagt aus seiner Sicht, aus seiner Warte, aus seiner Erkenntnis heraus, also auf natürlicher, normaler Weise können sie nicht mehr gesund werden. Aber da gibt's noch was anderes. Den Gott im Himmel. Auf seiner Art. Was ist sein Rat? Und von Jesus in Jesaja heißt Wunderrat. Also bei Gott sind Wunder kein Problem. Diese Geisterfestlegung. Und deshalb ist so wichtig, dass wir die Türen für den Teufel zumachen. Oder da gibt es noch ein paar Türen, oder Einfallstore für den Teufel, wo er uns immer wieder angreifen kann. Diese Schläfer. Kann jahrelang Friede sein. Jahrzehnte sogar, dein Leben lang. Und erst im Alter kommt das alles raus, explodiert es, weil es nicht mehr ertragen kann. Das Unterdrücken, ständig Verheimlichen. Und das ist verrückt. Wenn unbezahlte Gelübde da sind, Psalm 50, 14. Weißt du, die Leute können Psalm 50, 15 lesen. Da wissen sie, was da drin ist. Aber Psalm 50, 14. Man sollte immer vorher lesen, was vorher steht oder danach steht und nicht immer Psalm 15, 50, 15. Bezahl dein Gelübde. Du hast geschworen, bezahl dein Gelübde. So viel unbezahlte Gelübde. Und da kommt der Teufel und sagt, wie sieht's mit dem da aus? Die unsichtbare Welt versteht keinen Spaß. Die unsichtbare Welt versteht keine Kompromisse. Und da kommen diese Angriffe. Weihungen, Zeremonien, Rituale. Aus der Vergangenheit, oder was es auch immer gewesen ist. Gott spricht da ganz klare Sprache. Ihr könnt nachlesen, 3. Mose 3, Vers 17. Oder Kapitel 17, danach hier weiter. Und könnt ihr auch noch lesen. Also diese ganzen Rituale, was Gott sagt, wenn ihr das getan habt, da hat der Feind immer Zugang zu euch, die ganzen Flüche. Aber Gott sei Dank, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Kannst du Amen sagen? Amen. Alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird er ausreißen. Alles, was wie anders reinkam. Und deshalb erlebst du diese Anfechtungen, weil Gott dieses Unkraut rausreißen möchte. Die Flüche, die Verwünschungen, die Weihungen, die Rituale, die mein Vater nicht gepflanzt hat, die will er rausreißen. Und deshalb, diese Dinge kommen hoch und dann ärgerst du dich und sagst, was soll das und dergleichen. Und das ist schon der Punkt, wo da muss ich jetzt ins Gebet gehen, da brauche ich Seelsorge, ich komme hier nicht weiter. Und das ist der Moment, wo Gott dann ausreißt, dieses Unkraut. Vieles in deinem Leben kam durch ungöttliche Erziehung. Durch ungöttliche Erziehung, durch gottlose Bildung, durch unbiblische Verkündigung oder durch geistlose, gottlose Informanten. Also wir wissen ja, denk ungöttliche Erziehung, du musst so vieles lernen, was eigentlich nicht richtig ist. Die Aufklärung, der Teufel, die gibt nachher so Biologieunterricht und Sexualkundeunterricht. Da sind so viele Menschen schon verdorben worden, Schullandheime etc. Was sind die Angriffsflächen in deinem Leben oder wo waren sie? Lass uns drüber nachdenken. Überall da, wo der Teufel dich festhalten kann. Und es kommt immer wieder das Gleiche, bloß mit einem anderen Vorzeichen, einer anderen Version. Die Angriffsflächen. Es könnten sogar Schockerlebnisse gewesen sein, die du nicht verarbeitet hast, die du Gott nicht abgegeben hast. Das ist unglaublich, hat mein Vater nicht gepflanzt. Traumas, Missbrauch, Entwürdigung, Erpressung, Missbrauch irgendwelcher Art oder Betrug. Du bist betrogen worden, auf welcher Art auch immer, wer es auch gewesen ist. Und immer wieder, wenn ich nur könnte, ich fordere Rache. Und dann sitzen wir schon drin, mittendrin im Wagen. Unversöhnlichkeit ist ein Einfallstor. Bitterkeit, Ärger öffnet dem Teufel die Tür. Immer wieder. raubt uns den Frieden, den Schlaf. Sucht kann ein Einfallstor sein für Anfechtung. Sprüche 20, Vers 1. Sucht, was es auch immer sein mag. Drogengeister. Drogen öffnen die Tür für das Übersinnliche. Und Drogen sind Kontrollgeister. Die brauchst du, die musst du haben und so weiter. Da bist du abhängig. Du ziehst dich zurück. Drogen sind nichts anderes so wie Rückziehgeister. Du ziehst dich zurück. Ja, ich will mal Ruhe haben. Du musst nur einen Mann sehen, der sich vollgepumpt hat mit Drogen. Zurück, will still, beruhigt, ausschalten, nicht wahrhaben. Auch das ist Anfechtung. Sich zurückziehen in der Ecke, irgendwo sich verkrümen. Das ist auch vom Teufel. Weißt du, Kinder Gottes stehen aufrecht und gerade. Wie Soldaten. Und wenn der König weg ist, dann latschen sie. Aber vor dem König stramm stehen. Flucht vor der Wirklichkeit. Das ist so auch so ein Einfallstor. Wenn du es nicht wahrhaben willst, dich verkriechst. Oder wenn eine Schuld vorliegt. Schuld ist immer eine Angriffsfläche. Wenn du irgendwo schuldig geworden bist, denke dran. Die Macht der Sünde. Denke dran. Denke dran. Der Teufel ist ein Aufpasser. Sehr guter sogar. Er beobachtet uns und er führt über alles Buch. Und dann, du die ganze Zeit denkst nicht dran und plötzlich kommt, ist nicht der Heilige Geist gewesen, plötzlich kommt das Ding hoch und nützt deine Schwächen aus in einem Moment. Und es ist manchmal erstaunlich, weißt du, da können Sachen jahrelang verborgen bleiben. Ich denke, jetzt auch in der Politik sehen wir so deutlich, weißt du, jahrelang kein Mensch kümmert sich, kein Mensch denkt dran, aber dann hat ein lediges Kind irgendwo. Oder da hat den da aus dem Gefängnis nicht rausgeholt. Oder dann und so weiter. Und plötzlich kommt es raus. Weißt du, die warten, bis die Wahlnacht ist oder bis zur Wahl geht, bis irgendwas passiert oder passieren sollte, bis du aufsteigen sollte, nächste Etappe, dann holt der Teufel den alten Mist wieder hoch. Und dann präsentiert er in der BZ oder dann zur besten Tageszeit in den Sendungen. Guck mal, das hat er alles gemacht. Und da kommt jeden Tag was Neues raus. Das ist die Bedienung der Hölle. Bedienung der Hölle. Weißt du, du kannst jahrelang Ruhe haben, aber irgendwo hat er auch mal Heil gerufen. Jetzt in Österreich läuft ein Prozess, da hat einer nur drei Finger gezeigt, dann sagen die Leute, der hat Heil Hitler gerufen. Du siehst also, und das ist ja Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Der Teufel lässt so lange die Sachen rufen, der Schläfer schläft. Und dann im richtigen Moment, wenn es nicht gebrauchen könntest, und vor allem, weißt du, und vor allem, wenn du nach Hause gehen willst, zum Vater im Himmel, wenn Gott dich ruft, und du stehst vor den Toren der Ewigkeit, da kommt alles hoch. Die größten Anfechtungen bekommen die Menschen, wenn sie nach Hause gehen. Jonathan Paul, der so viele herrliche Lieder im Pfingstjubel geschrieben hat und der Begründer der Pfingstbewegung in Deutschland war, in den letzten Wochen seines Lebens sagt er, obwohl er gepredigt hat und das Wort Gottes verkündigt hat und so weiter, sagte, bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst. Habe ich alles richtig gemacht, habe ich nicht alles richtig gemacht? Und da kommen diese großen Fragen. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alle recht behandelt oder ungerecht behandelt? Wie habe ich die Leute behandelt? Kommt alles hoch, wenn wir nach Hause gehen. Das wird wie beim Jakob. Gott sagt, geh heim. Und plötzlich, da gibt's noch den Esau doch noch. Was ist mit dem Esau los? Und dann kommt er mir entgegen noch. Gott will uns befreien von der Angst, von den Anklagen. Und ist Gott für uns? Wie werde ich mit Anfechtung fertig? Wir müssen Frieden mit Gott machen. Weißt du, so schön, wenn man in die Ewigkeit gehen kann. Er hat Frieden mit sich und Gott gemacht. Hast du schon Frieden mit dir und Gott gemacht? Ganz arg wichtig. Dann kannst du auch mit den anderen auch nachher Frieden machen. Römer Kapitel 6, Vers 8. Sind wir getauft mit Christus, dann sind wir mit Christus gestorben und so haben wir eine ganz neue Identität. Wenn wir mit Christus gestorben sind, getauft worden sind, und die Taufe ist ganz arg wichtig, dass wir das tun, diesen Schritt, den Bund mit Gott schließen, dann sind wir eine neue Persönlichkeit. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Heute Morgen, Gott will uns befreien von dieser ständigen Anfechtung. Nicht von den Anfechtungen, sondern von der ständigen Anfechtung. Dass die Anfechtung immer auf uns ruht und so weiter und wir davon nicht wegkommen. Gott will uns befreien. Weißt du kannst durch den Wald gehen und es ist kein Problem, dass du plötzlich von einer Zecke angefallen wirst. passiert jetzt bei diesen Temperaturen. So, aber weißt du, schlimm wird's, wenn die Zecke sich reinfrisst. Du kannst sogar Verstand verlieren. Und dann bist du unheilbar sogar. Aber das, wenn du durch den Wald läufst, so eine Zecke, okay, das kann schnell einer befallen werden. Aber die Zecke muss entfernt werden. Die Angriffsfläche muss gereinigt werden. Gott will uns befreien. Und weißt du, wovon Gott uns befreien will? Vom Geist der Kritik, dass mir die Kritik nichts ausmacht. Rutsch mir den Puckel runter, auf Wiedersehen, goodbye. Geist des Stolzes. Das sind alles Geister, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit diesen ganzen Angriffen, Gedanken, die in uns drin sind. Das sind die Anfechtungen. Betroffen sein, abgelehnt sein, weil die Identität fehlt. Wer bin ich in Gott? Was bin ich in Gott? Wir sollten zu unserem Problem, zu unserer Anfechtung, zu unseren Angriffen sagen, hör mal, lieber Freund, red mit ihnen ruhig. Sag diesen Geistern, die dich anfallen und sich bei dir ein Nest bauen möchten, sag ihnen, hört mir, Gott ist mein Herr, Gott ist mein König, ich gehöre ihm. Freund, lasst mich mal sehen, was sagt Gott zu dieser Situation? Wie werde ich mit Schuld und Kritik und Ablehnung und wie werde ich mit diesen Dingen fertig? Lasst uns mal hören, was mein Vater im Himmel mir sagt. Und da wird er gleich still. Jesus hat dem Teufel mit dem Wort Gottes geantwortet, mit dem Rema. Alles, was nicht von Gott ist, wird ausgerissen werden. Und sobald du eine Begründung hast vom Wort Gottes, das ist nicht von Gott, wird rausgerissen. Und du brauchst eine Begründung immer für alles, was in deinem Leben passiert, eine Begründung von Gott und Heiligen Geist. Und Jesus sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Immer das passende Bibelwort. Deine Anfechtungen wirst du nur fertig oder erledigst sie und hakst sie ab, wenn du ein gutes Bibelwissen hast. Deshalb, du kannst nicht genug vom Wort Gottes haben. Du kannst nicht genug vom Wort Gottes haben. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Ist das nicht gewaltig? Ich muss mich halten und sagen, Sünde, auf Wiedersehen, mich gibt's nicht mehr, ich habe mit dir nichts zu schaffen, ich existiere für dich nicht mehr. Dafür halten. Und dann 1. Korinther 1, Vers 31. Und so bestehen wir die Anfechtung, indem wir eine neue Haltung einnehmen. Der Sünde gegenüber, der Welt gegenüber, uns selbst gegenüber und uns dafür halten, ich bin der Sünde gestorben. Und 1. Korinther 1, Vers 31, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist der Schlüssel. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir müssen lernen, Geschwister, uns nicht mit unseren Fehlern zu beschäftigen, sondern mit Gott. Und wir müssen lernen, uns nicht mit unseren Schwächen zu rühmen, sondern wir sollten lernen, uns mit Gott zu rühmen. Mit Gott zu protzen, viel über Gott zu reden und Gott verherrlichen. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Egal was passiert, wenn es nur zwei Leutchen da waren, wir rühmen es, der Herr war da, Halleluja. Ich werde nie vergessen, weißt du, wir waren, und das ist menschlich, und weißt du, ich habe aufgehört zu zählen, manchmal legt mich der Teufel noch immer rein. Und da in Botnang habe ich in Stuttgart Botnang mal irgendwo Gottesdienst gehabt und dann kommt ein evangelischer Pfarrer und sagt, ich bin Pfarrer und da und da und dort und dann frage ich, ich komme aus dem Gottesdienst, er kam auch aus dem Gottesdienst, dann frage ich, sagen Sie mal, wie viele Leute waren bei Ihnen? Und dann sagen, ja, wir waren zu viert oder zu fünft, also ganz kleine Zahl zu fünft. Dann sagt er, eine alte Frau, ich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir waren, da war alles da, was wir gebraucht haben. Wie viel waren wir da? Und genauso, weißt du, wir können eine Masse sein und Gott war nicht da und kannst alles vergessen. Kannst alles vergessen. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Oder Psalm 75, Vers 2. Die Seele, die dich bekennt. Hört's? Du sollst dich zu Gott bekennen. Du sollst nur Gott preisen, Gott ehren, Gott rühmen, Gott anbeten, Gott verherrlichen. Die Seele, die dich bekennt, Psalm 75, Vers 2, ist wie eine Taube. Nicht wie ein Rabe. Der Rabe kommt nicht mehr zurück beim Noah. Aber die Taube, die Seele, die dich bekennt, ist wie eine Taube. die deinen Namen anruft, die erzählen deine Wundern, die deinen Namen anrufen, die preisen dich. Und deshalb waren auch die Pfingstler, die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, die rühmten die großen Taten Gottes. Und haltet euch dafür. Geschwister, wir müssen uns mit Gott was einbilden. Dann sind wir eingebildet. Da sind wir glücklich. Da haben wir Bildung. Wenn wir uns mit Gott einbilden, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Halleluja. Mit meinem Gott kann ich das. Die Israeliten, als die hörten, die Riesen sind dort im Land und was sonst noch alles dort sich bewegt und keucht und feucht, dann haben sie gesagt, und wir kamen bei denen wie Heuschrecken vor. Wie kommst du dir vor dem Leben gegenüber? Das ist eine Anfechtung. Für eine Heuschrecke. Und weißt du, wie groß Heuschrecken sind? Na, wenn groß sind, sind sie vielleicht so. Aber wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Du musst aufhören, dein Heuschreckenleben. In der Bibel heißt es einmal, halt dich für einen Löwen und du bist ein Löwe. Halleluja. Und wir wollen dem Löwen das Fell abziehen, sagt uns einer in der Heiligen Schrift im Alten Testament. Haltet dich für einen Löwen. Bei dir geschieht das, was du hältst und was du glaubst. Und lass dich nicht anfechten vom Teufel. Nimm das nicht an, was er dir vorgaukelt. Gib ihm keinen Raum. Die Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum. Denk an Simson und Delilah. Spiele nicht mit der Sünde. Das ist gefährlich. Wenn du anfängst, mit dem Teufel zu diskutieren, dann wirst du mit ihm nicht fertig. Fang nicht an, mit deinen Sorgen zu diskutieren. Was werden wir essen? Wo werden wir wohnen? Und so weiter. Mit deinem Mangel, mit Problemen, mit deiner Krankheit. Fang an nicht. Im Gegenteil. Sag, Halleluja, Vater, du hast Brot die Fülle. Mein Vater hat Brot die Fülle. Warum soll ich hier verzweifeln und verzagen? Gott wird mich durchbringen. Er wird meine Rente sorgen, dass ich im Alter noch immer was zu essen und zu trinken habe. Wenn der Teufel wartet nur, bis du den Mund aufmachst. Eva, ist es nicht gut anzugucken? Was sagst du darüber? Was denkst du darüber? Weißt du, der Teufel möchte nur dich provozieren, und das ist Anfechtung. Diskutier nicht mit ihm. Lass dich mit ihm nicht ein. Das ist alles. Öffne ihm nicht die Tür. Sieht gut aus. Wenn du kritisiert wirst, wenn Gott in Frage gestellt wird, meide solche Umgebung. Satan will dir Gedanken einpflanzen. Der kann deine Gedanken nicht lesen, aber der kann Gedanken einpflanzen. Hier heißt es im Jakobusbrief, wenn die Sünde empfangen wurde, wird sie schwanger und gebiert. Sünde. Und dann, wenn es geboren ist, dann kommt der Tod raus. Satan wollte mit der Eva nur diskutieren. Weißt du, und er fängt mit dir immer so die Diskussion. Das ist deine Anfechtung. Wenn, ach, weißt du, die Gemeinde gefällt mir. Da gibt es so viele andere Gemeinden, die sind viel schöner, viel besser, viel größer, die haben viel mehr Musik und die haben viel mehr Predigt und die haben bessere Lehre und die haben das. Die Atmosphäre, die sind nicht im Hinterhof, die sind im Vorderhof. Und schon fängst du an, unzufrieden zu werden. So einfach geht das. Der Teufel fällt ein, wenn du über irgendetwas unzufrieden wirst. Über deine Frau. Du solltest viel mehr über deinen Partner, deine Familie viel zufriedener sein. Sei froh, dass du sie hast. Und du merkst erst, wenn du sie nicht mehr hast, was du gehabt hast. Aber du beschwerst dich. Und das ist das, weißt du, so beginnen Anfechtungen. Du beschwerst dich über etwas. Etwas juckt sich dich und so weiter. Dich hungert. Jesus hat's gehungert. Und du hast Bedenken, es könnte passieren. So beginnen Anfechtungen und du kannst wir sollten die Anfänge wehren. Die Anfänge. Nicht erst, wenn alles schon fertig ist und ausgebrütet. Das ist oft zu spät. Weißt du, wenn du zu unglücklich bist, nicht genug hast und so weiter, Angst hast, knall die Tür zu dem Teufel vor die Nase und sag, danke, ich gehe jetzt zum Vater. Schließ die Tür hinter dir zu. Das ist ganz arg wichtig. Die Tür hinter sich zuzuschließen und niemand hineinzulassen. Dass es zwischen dir und Gott nicht die Probleme stehen, sondern du und Gott, dass ihr eine Einheit seid. Und deshalb, das Problem war beim Hiob, dass er in die Gemeinde ging und angefangen hat, Gott, oh, du siehst diese Not mit meinen Kindern. Und diese Not mit meinen Kindern, du magst Not haben mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinem Geschäft, mit deiner Gesundheit oder was es auch immer ist. Aber Gott, du weißt, wenn du das Gott groß erzählst und Gott, was sagt er? Und dann hört er durchs Schlüsselloch, was erzählt er? Und genau, wenn du da erzählst, dann sagt er, und dem gebe ich noch mehr drauf. Das ist sein Problem, der hat Angst davor. Und du siehst, er fürchtet sich. Und wenn er noch mehr kriegt, dann sagt er dir ins Angesicht ab. Genau das ist es. Weißt du, wenn wir beten, wir sollten Gott loben und preisen. Lasset alle eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Und nicht mit Angst. Und so viele Gebete, die aus Angst gesprochen werden, die provozieren den Teufel, die regen ihn auf. Und weißt du, dann klebt er an deiner Spucke. Wir sollen dem Teufel die Luft auslassen. Du rufst ihn auf den Plan. Er ist froh, dass du Angst hast. Oh, du hast ja gehört, mach ihm Probleme. Peter, danke für dieses Anspiel. Er ist ja Aufpasser. Und er sucht ja nur irgendwo eine Angriffsfläche. Wir sollten nicht klagen, sondern Paulus, sogar wenn ich Paulus im Gefängnis sage, wir rühmen uns der Trübsal. Oh, danke. Danke, Vater, dass wir so viel für dich leiden dürfen. Dass wir so viel durchmachen können. Oh Gott, kannst du noch mehr schicken? Und weißt du, was der Teufel sagt? Von wegen. Und dann dreht er, geht er leiser. Und dann sagt er, der freut sich noch, der dankt. Um Himmels Willen, der versteht uns nicht. Fang an, Gott zu preisen. Und auch in Gefängnisse. Und ich danke für all die und so weiter. Und dass ihr für mich betet und mich preist, dass ihr alles für euch erduldet. Weißt du, wir sollten auch für die verfolgten Brüder ganz anders beten. Wir sollten Gott danken, dass Gott sie würdigt und adelt, dass sie so viel für den Herrn durchmachen können und durchstehen können. Und Gott, Halleluja, du gibst ihnen noch mehr Kraft, dass sie noch mehr ertragen können. Und nächstes Mal sind wir dran. Die geistlichen Schläfer darfst du nicht wecken. Und wir wecken viel zu früh und viel zu schnell die geistlichen Schläfer. Wie wird man mit Anfechtung fertig? Alles, was nicht von Gott ist. Und alles, was Gott nicht verherrlicht. Und wenn du Probleme zitierst und Probleme erwähnst, und wenn du dann die Gebete von Gläubigen anguckst, weißt du, wie viel Problem sie haben und wie viel für Gott nachher noch übrig bleibt. Mach dir Gedanken, wie viel wir über unsere Probleme schreiben, sagen und so weiter. Und wie viel bleibt für Gott noch übrig, zur Verherrlichung Gottes. Weißt du, es gibt noch viele Gründe, was die Tür öffnet für den Feind. Etwas will ich noch sagen, was mir wichtig erscheint, was ich euch sagen möchte, wenn man mit Anfechtung fertig wird. Dein Rücken muss frei sein. Weißt du, und die meisten Gotteskinder fallen nicht vor dem, was vor ihnen steht, sondern durch das, was hinter ihnen steht. Wenn du ungeschützt bist. Und weißt du, wenn wir da empfindlich sind, wir kennen auch der Siegfriedssage, diese ungedeckte Stelle. Der Teufel weiß ganz genau deine, weißt du, wir sollen nach vorne gehen und Mann neben Mann, Schulter an Schulter zusammenstehen wie ein Mann. Und bei unserem Rücken muss frei sein. Ich möchte aber wissen, wer neben mir steht. Und du solltest genau wissen, wer neben dir steht, an deiner Schulter. Links und rechts. Das ist ganz wichtig. Weißt du, nicht, dass nachher so ein Dolch kommt. So Seitenstich. Satan greift uns immer von hinten. Dein Rücken muss also gedeckt sein, abgesichert sein. Wer steht hinter dir, wer steht neben dir? Das ist wichtig, als deinen Feind zu kennen. Was nützt dir, wenn du den Feind perfekt kennst und die ganzen Einfallstore und Angriffsflächen kennst, wenn dir jemand in den Rücken fällt, du mit falschen Leuten zu tun hast und dich dann in der schwachen Stunde ausnützen? Du brauchst hinten starken Schutz. Satan greift dich an, wenn dein Rücken ungedeckt ist, wenn dein Mann, deine Frau nicht hinter dir stehen. Das ist dieser Moment, wo Satan dich angreift, dein Mann oder deine Frau nicht hinter dir stehen. Wenn Gott nicht hinter dir steht, greift der Satan an. Wenn dein Pastor oder die Gemeinde nicht hinter dir steht, wenn kein Auftrag Gottes hinter dir steht, die Sendung, der Heilige Geist, Vater, Sohn und der Heilige Geist, wenn sie nicht hinter dir stehen, wenn dein Rücken nicht gedeckt ist, da greift der Satan an. Gesegnet ist der Mensch, wenn die Versuchung überstanden ist. Und wir möchten diese Versuchung zu Ende bringen. Aus der Anfechtung herauskommen. Die Schläfer, die dann nachher plötzlich aktiv werden, in Momenten, wo ich nicht brauche. Noch etwas, wie werde ich mit der Anfechtung fertig? Hiob, Kapitel 7, der Mann hat es ja gewusst. Der Mann hat es gewusst, wie man mit Anfechtung los wird und fertig wird. Und Vers 11 heißt es, und wenn du Anfechtung hast, das Beste, das Allerbeste, was du tun kannst in Anfechtung ist, Mund aufmachen. Mund aufmachen. Da heißt es, was mich so bitter macht, das muss heraus, hat Hiob gesagt. Das, was mich so bitter macht, das, was mich so ärgert, das, was mich so kränkt, das, was mich so verletzt, das, was mich so ruiniert, das, was mich so kaputt macht, das muss raus aus mir. Denn wir haben ja gehört, in uns ist das alles drin. Es muss raus, aus dem Herzen kommen raus. Das musst du aussprechen. Solange du es nicht aussprichst, wirst du es in dir haben und wird immer wieder angesprochen und immer wieder angetippt. Solange du nicht aussprichst, lässt du es auch nicht los. Solange du es nicht aussprichst, tut es dir auch immer weh. Dieser Stachel muss raus. Alles, was so bitter ist. Du musst dein Problem ausspucken. Ausspucken. Genauso wie bei der Vergebung. Dir kannst nur vergeben werden, wenn du vergibst. Und genauso, wenn du ausspuckst und bekennst und Nein sagst. Solange du nicht aussprichst, kannst du auch nicht von der Anfechtung wegkommen. Du musst vor Gott aussprechen, vor der unsichtbaren Welt. Und es ist so wichtig. Weißt du, der Teufel fürchtet nichts so sehr als Nein. Die Hölle fürchtet sich nicht so sehr, als wenn jemand sagt, nein, ich mache nicht mit. Das ist nicht mein Problem, ich beschäftige mich damit, ich will es nicht haben, danke. Vor sich selbst aussprechen. Weißt du, dann kannst du plötzlich vor dir selber gerade stehen oder vor einem Seelsorger oder vor einem betreffenden Menschen, der da ist und so weiter. Wenn wir schweigen, wächst das Unkraut weiter. Wenn wir schweigen, wächst das Unkraut weiter. Dann arbeitet und wütet der Teufel weiter und immer wieder kommt er mit der alten Geschichte, mit der alten Leier. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn der Papst Hitler und die katholischen Nazis exkommuniziert hätte? Wir hätten keinen Holocaust gehabt, zumindest nicht so. Wenn der Papst gesagt hätte, ich schließe euch aus von der Kirche, bekommt kein Abendmahl mehr. Du, da wäre das katholische Volk von Bayern, wo die alle herkamen zum größten Teil, die wären aufgestanden. Nein, so einen Antichristen wollen wir nicht haben. Aber was hat die katholische Kirche gemacht? Geschwiegen. Der Papst hat damals gesagt, als ein Bischof angesprochen hat und so weiter, wir müssen was tun, dann sagte der Papst, Nächstenliebe ist schön und gut. Aber die größte Nächstenliebe besteht darin, der Kirche keine Schwierigkeiten zu machen. Und man hat Holocaust zugelassen. Und dann, du siehst das auch, der Kirche keine Schwierigkeiten machen. Der Organisation keine Schwierigkeiten machen. Aber Millionen Menschen wurden vergast, weil man der Kirche keine Schwierigkeiten machen wollte. Und der Anfechtung ist man erlegen. Das ist Feigheit. Wegen dieser Feigheit mussten Millionen sterben. Hat Millionen das Leben gekostet. Und hier sollten wir aus der Geschichte lernen, ihr Lieben. Anfechtung. Nie zu Unrecht und Ungerechtigkeit zu schweigen. Da fängt's an. Wenn du irgendwo, und damit fällt der Teufel rein, das sind die Einfallstore, die modernen Einfallstore. Nie zu Unrecht und Ungerechtigkeit schweigen. Wir brauchen heute mutige Menschen, die bereit sind, gegen den Zeitgeist aufzustehen. Und wenn es nötig ist, gegen die Mächtigen, gegen die Tyrannen, gegen die Diktatoren zu stehen, auch wenn es einem das Leben kostet. Das ist Nächstenliebe. Jesus hat Nein gesagt. Und Jesus konnte nur Nein sagen zum Teufel, weil er voll Heiligen Geistes vorher war. Und du kannst zum Teufel nur Nein sagen, wenn du voll Heiligen Geistes bist. Sonst treibt er sein Psychoterror weiter. Wir müssen, Geschwister, und das ist, wie werde ich mit Anfechtung fertig? Entschieden, in der Kraft des vom Gott offenbart, zuerst einmal gezeigt bekommen und dann entschieden Nein sagen. Nein zur Zigarette. Nein zu Sünde, zu Gewalt. Nein zum Krieg. Nein zur Ausbeutung. Was es auch immer ist. Nein zur Manipulation. Nein zur Irrlehre. Wir müssen Nein sagen können. Wenn wir das nicht können, dann werden wir von einer Richtung in die andere geschleudert. Nein, das kann sehr revolutionär sein, aber es hilft. Nein. Nein sagen ist heute nicht leicht, glaub mir das. Ich weiß, was es bedeutet. Es kann dir Kopf und Kragen kosten. kann dir deine Berufung kosten, kann dein Beruf kosten. Da fliegst raus aus dem ganzen Club und Verein. Weißt du, als bevor ich aus der Gemeinde Gottes austrat, ich bin zu den Geschwistern hingegangen und Gott hat, habe ich gebetet auf dem Parkplatz und habe ich gesagt, Gott, zeig mir, wie soll ich mich verhalten? Und Gott hat mir etwas gesagt und das ist mein Motto geblieben. Und da habe ich durchgezogen. Und das würde ich heute nochmals machen. Hat Gott zu mir gesagt, bleibe demütig, aber lass dich nicht erpressen. Bleibe demütig, aber lass dich nicht erpressen. Und dann kam der Moment und dann sagten sie, Bruder, machst du es so oder machst du es nicht so? Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Dann auch der andere dummerweise gesagt, gib mir noch 2 Tage Zeit zum Nachdenken. Und ich bin so froh, in dieser Zeit habe ich nachgedacht. Ich lasse mich nicht erpressen. Ich weiß, was es bedeutet, wovon ich spreche. Anfechtung. Wir müssen alle eine Entscheidung irgendwann, irgendwo und immer wieder neu treffen. Lass dich nicht erpressen. Wenn es Ungerechtigkeit ist, wenn es Manipulation ist, wenn es Materialismus ist, wenn es ungeistliche Dinge geschehen. Weißt du, wir sollten dieses Nein und dieses Nein gebrauchen. Dieses Nein ist eine psychische Waffe. Die will dich fertig machen. Und jeder, der zum Teufel Nein sagt, probier nur, dem Arzt Nein zu sagen, dann sagt er dir, bin ich Arzt oder sind Sie Arzt? Passiert's? Ich weiß es. Ich hätte heute meine Zähne nicht drin, wenn ich zum Zahnarzt nicht gesagt hätte, vor 25 Jahren, dieser Zahn wird wurzelbehandelt und nicht gezogen. Aber ich danke meinem Gott, ich habe meine Zähne und der liebe Gott hat noch ein Wunder gewirkt, dass dieser Zahn, den die Ärzte nicht fertig gebracht haben zu putzen und zu reinigen und zu blombieren, nachgewachsen ist. Er hat sich gefüllt, ich brauche jetzt keine Blombe mehr und kann es durchs Beten und Fasten. Das hat sich so gefüllt, dass ich zubeißen kann, Halleluja. Und ich mag Äpfel, die knacken. Aber für mich war eine Lektion Nein. Und ich sehe mich heute noch, wie ich mit dem Latz aufstehe und die Frau Doktor sagt, also bitte gehen Sie, wo Sie wollen. Und ich stehe raus und dann putze ich mit dem Latz noch meinen Mund ab und gehe zum nächsten Arzt und sage Wurzelbehandlung. Du musst deine Gesundheit in deine Hände nehmen. Du musst dein Leben in deine Hände nehmen. Du musst deinen Glauben in deine Hände nehmen. Du musst deine Ewigkeit in deine Hände nehmen. Du musst deine Altersversorgung in deine Hände nehmen. Du musst deine Zukunft in deine Hände nehmen, deine Familie in deine Hände nehmen. Und dann kannst du zu Gott gehen damit ins Gebet. Viele lassen sich lieber verbiegen, weil sie Feiglinge und Schwächlinge sind und nicht Nein sagen können. Sie laufen mit krummen Rücken herum. So wie die Frau in der Bibel, 18 Jahre lang. Nein, das hat schlimme Folgen. Aber es ist ein Produkt einer wahren, echten Persönlichkeit. Ein wahrer Mensch kann Ja sagen und ein Mensch kann Nein sagen. Beides. Nein ist eine Reaktion. Nein können ungläubige Menschen nicht verkraften. Jesus hat Nein gesagt, voll Heiligen Geistes. Wie werde ich Anfechtung fertig? Da kommt, du sollst probieren. Das macht dich klug, Eva. Nein. Was wäre passiert, wenn Eva Nein gesagt hätte? Würden wir heute nicht hier sitzen. Da wären wir im Himmel und würden mit der Palme winken und sagen, Halleluja, wenn die Eva Nein gesagt hätte. Und wir wären nicht der Sünde unterworfen. Und du wärst kein Knecht und kein Sklave von niemandem. Aber unsere liebe Großmama hat versagt, hat nicht Nein gesagt. Aber wie ist mit uns? Weißt du, wir können jetzt auf die Eva mit dem Finger zeigen, aber 3 Finger zeigen auf uns zurück. Und was ist mit dir? Und was ist mit dir? Du schimpfst auf deine Eva und du schimpfst auf den Adam und du schimpfst auf die Schlange. Aber was ist mit dir? Kannst du Nein sagen? Kannst du? Ja, du sagst so, jo. Aber wie oft gehen wir dem Teufel auf den Leim? Wie oft? Mein Gott, vergib mir's. Lass uns aufstehen und lass uns Gott eine Antwort geben. Wie werde ich mit Anfechtung fertig? Heiliger Geist, ohne dich kann ich nichts. Ohne dich kann ich gegen den Strom nicht schwimmen. Ohne dich kann ich nicht demütig bleiben. Ohne dich lasse ich mich erpressen. Heiliger Geist, füll und mach uns stark, damit wir den Lauf vollenden, den Glauben halten und die Krone des Lebens gewinnen. Und dass uns niemand raube, das, was du uns bereitgelegt hast. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Haben wir Musik? Irgendein Stück, das wir singen und spielen. Wir wollen zum Herrn kommen. Streck deine Hände und sag, Gott, füll mich. Und ich kann nur diese Welt bestehen. Geschwister, Wir haben ein großes Problem schon, da laufen Filme im Fernsehen, wir sind nicht in der Lage, einen Knopf zu drücken, auszudrücken. Auch das ist schon ein Kunststück. Nein zu sagen, das gucke ich mir nicht an, das höre ich mir nicht an. Nein zu sagen. Wir brauchen viel Gnade, um Nein zu sagen. Oh Vater, füll uns mit der göttlichen Gnade, um Nein zu sagen. Wir wären heute viel, viel, viel weiter, wenn wir der Bösen öfters Nein gesagt hätten und dein Wort im Herzen gehabt hätten und das Rema so spricht der Herr. Halleluja. Und wenn wir nicht nach allem gegiert und gegriffen hätten und wenn wir nicht alles gemacht hätten, was er uns gesagt hat. Oh Gott, wir sind so oft reingelegt worden. Aber wir möchten lernen, lernen aus unseren Fehlern. Und jetzt sind wir so weit, dass wir lernen, Vater, in Jesu Namen Ja zu sagen zum Vater Gott, zum Wort Gottes und Nein zu allem, was nichts von Gott ist. Was der Vater nicht gepflanzt hat, das muss raus. Und lieber heute wie morgen, damit wir uns nicht noch länger quälen und nicht länger noch leiden. Vater, reiß das raus aus unserem Leben. Und ich weiß, es ist hart, es ist eine harte Schule, aber es ist deine Schule. Und wir möchten lernen, auch das muss raus. In Jesu Namen.